Der Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Sonja über ihren Spieleverlag Cursed Inked Games. Und los geht's. Dann freut es mich, dass wir das zusammengebracht haben, dass wir sie sehen. Servus Sonja.
Hallo.
Wer die Sonja nicht kennt, wer ist die Sonja, beziehungsweise warum haben wir uns jetzt eigentlich da getroffen? Und genauer gesagt, da ist sogar ein Würfelkommando, das uns dankenswerterweise einen Raum zur Verfügung gestellt hat dafür. Bitte.
Die Sonja ist eine Autorin, die in so ziemlich jedem Tintenfass eine Feder drin hat. Also ich bin nach der Hack draufgekommen, nein, Buchhaltung ist nichts für mich, Matura habe ich zwar, aber ich gehe jetzt in eine vollkommen andere Richtung und habe Theater, Film und Medienwissenschaften studiert und habe dann hauptberuflich auch angefangen zu schreiben. Also das erste Buch, Verlagsbuch ist rausgekommen 2017, dann alle möglichen Magazinbeiträge, auch im englischsprachigen Bereich, also für das Sherlock Holmes Magazin zum Beispiel oder auch für Fachartikel Federwelt. Und dann irgendwann bin ich draufgekommen, eigentlich gibt's ja eigentlich einen großen Markt für Spiele auch. Ich bin zwar nicht wirklich talentiert im Spielen, aber ich spiele gern. Also warum das nicht ausprobieren? Und da ist jetzt dann 2025 im Januar wirklich der Schritt gekommen, dass ich gesagt habe, jetzt wird die Spielefirma gegründet. Geträumt habe ich schon vorher viel davon, aber wirklich in Gang gesetzt ist es im Januar geworden.
Gehen wir nochmal ein Stückchen zurück. Du hast gesagt, du bist Autorin eigentlich, oder das war der erste Weg. Wir haben uns ja im Zuge der Lesung von Schatten über Innsmouth, das war ja eine von meinen ersten Aufzeichnungen, die ich gemacht habe, ja über den Weg gelaufen. Was waren so da die Schwerpunkte der Geschichten, beziehungsweise schreibst du da noch parallel, noch aktiv, was gibt's da zum Erzählen?
Ja, also ich schreibe auf jeden Fall parallel, das ist auch mein Hauptberuf, aber wer in dem Beruf tätig ist, wird wissen, das macht nicht viel Geld. Also bin ich hauptberuflich auch Englischlehrerin und mache alles Mögliche. Alles, wo man Text dazu schreiben kann, wird was geschrieben. Ich gebe kreative Schreibenseminare auf der Volkshochschule im Wissensturm. Alles, damit die Katze nicht verhungert, prinzipiell. Und gerade arbeite ich an einem Kinderbuch, an einem neuen Spiel, worüber wir dann jetzt dann gleich reden. Und also alles, was man schreiben kann, schreibe ich auf.
Englischlehrerin, wo unterrichtest du vielleicht?
Ich unterrichte am Wifi in Linz, also spezifisch für das Cambridge-Zertifikat.
Romantechnisch?
Also 2023 ist tatsächlich eine Kickstarter-Kampagne erfolgreich beendet worden über einen Minotaurus, der nicht gerne kämpft und lieber in der Küche steht. Und der regt sich furchtbar darüber auf, dass er jetzt seinen Gemüsegarten teilen muss mit der neuen Schlossheilerin, weil der Alte in Pension gegangen ist und will ihr die Meinung geigen und sagt, geh ja nicht auf meine Stachelbeerbüsche. Und leider verliebt er sich Hals über Kopf über dieses Mädel und versalzt dann so ziemlich jedes Gericht, das er in die Finger kriegt. Aber alle Schlossbewohner wollen unbedingt, dass er seine erste Liebe erfährt. Und es ist so eine kleine, süße, romantische Fantasy-Story. Die ist gerade wirklich im Fertigwerden. Und das ist das aktuelle Romanprojekt.
Zielgruppe Jugendliche?
Eher auch eigentlich Erwachsene. Weil es geht dann doch auch um Themen wie Krieg und solche Dinge. Und verbotene Liebe unter Anführungsstrichen zwischen einem Minotaurus und einer Menschenfrau, aber es gibt jetzt nichts Explizites, was dann da drin steht. Also es soll einfach eine schöne romantische Liebesgeschichte werden, die jetzt nicht in die Dark Romance-Genre oder sowas passt. Also nein.
Okay. Zu den Spielen. Du hast gesagt, du hast jetzt dann Anfang des Jahres ein Spiel schon gelauncht.
Es hat einen Playtest gegeben im ganz tollen Game & Dine Lokal. Die haben das für mich gesponsert. Also wir haben einen Raum bekommen. Ich habe geglaubt, vielleicht kommen so 5 Leute. Im Endeffekt waren es dann 17. Und ich habe eben geschaut, ob das erste Spiel, das ich eben da jetzt entwickelt habe, das heißt The Tavern Keeper, ob das auch spielbar ist, ob die Regeln klar ist. Und ich habe geschaut, Spielerfeedback, damit ich das Spiel natürlich auch besser entwickeln kann. Und es war ein wahnsinniger Spaß. Die Leute haben sich gefreut. Und auch wenn es auf Englisch ist, ist super gelaufen. Und das wird jetzt eben dann am 19.04. bei einer Launchparty gefeiert. Also da gibt's dann das fertige Produkt, Cocktail extra dazu oder das Bier, je nachdem. Und jetzt in der kommenden Convention-Saison auf der Austria Comic Con, auf der Fantasy Con, auf der Last Con, JKU Games, kann man das dann auch eben mit mir spielen.
Um was geht's da genau? Ist es ein Kartenspiel, ist es ein Brettspiel?
Es ist ein typisches Pen-and-Paper-Game. Also man braucht eigentlich nur ganz normale Würfel, die 6. Und es geht darum, dass an der Amethyst Road, da braucht man von einer Stadt zur anderen 10 Tage, ist eine Trade Route, also eine Handelsroute. Und da gibt's eine Taverne, der Breadcrumb. Da kehrt man halt gern ein, weil da gibt's gutes Essen, da gibt's ein gutes Bier, da gibt's eine kleine Bühne, wo hin und wieder die Baden spülen. Und im Laufe von 200 Jahren gehört diese Taverne verschiedenen Menschen oder auch Nichtmenschen. Und man will natürlich diese Taverne unbedingt offen lassen, weil das ist wichtig. Man braucht sein Bier. Nur eines Tages wird halt eben diese Taverneninhaberin entführt. Und die Abenteuer müssen dann schauen, wir brauchen die Taverneninhaberin zurück. Das geht nicht, dass die verschwindet. Also ist die erste Mission tatsächlich, die Taverneninhaberin zu retten. Und die zweite Mission ebenso, das ist dann die Generation danach, die das dann übernommen hat. Und man kann dann eben mit diesem Regelbuch auf seine eigenen Taverneninhaber erfinden und Homebrew draus machen oder das Ganze Setting in zum Beispiel eine D&D-Kampagne verwurzeln oder so. Also es ist ein Regelbuch mit 2 Missionen dazu. Und da freue ich mich jetzt wirklich schon drauf, dass das was wird.
Das heißt, du bist selbst eine aktive D&D-Spielerin?
Genau, also zurzeit gerade eher im Schreibbereich. Aber ja, ich habe angefangen, D&D zu spielen, so richtig 2017, ich habe einen ganz tollen Dungeon Master gehabt, den Max, der gesagt hat, probier es einfach und hat ganz gut funktioniert.
Andere Systeme ausprobiert?
Andere Systeme habe ich auch ausprobiert, also Candela Obscura zum Beispiel, das von Darrington Press rausgekommen ist. Viele kennen das vielleicht von Critical Role, wer das schaut. Und das gibt's nur auf Englisch derweil, also anders als bei D&D ist es noch nicht übersetzt. Aber es gibt einige Leute, die dieses viktorianische Setting, Horror-Setting gerne spielen. Und ich habe da eine Online-Runde, bei der ich dabei bin. Und es ist ein richtig tolles Setting. Und zum Beispiel Wesen habe ich auch gespielt. Und einmal habe ich Ratten ausprobiert. Das war mir dann ein bisschen zu eklig. Aber also es gibt ganz viele tolle RPGs, die man natürlich spielen kann und ich tauche gerne in Neues ein.
Du hast gesagt, die Launchparty wird sein für das Spiel am 19. April. Mhm. In welcher Form oder wo kann man das dann beziehen?
Also weil eben die Spielefirma relativ neu ist, eben erst im Jänner, versuche ich natürlich erst einmal den Zeh ins Wasser zu halten und zu schauen, wie schaut denn der Markt überhaupt aus. Also jetzt kommt der langweilige Marketing-Talk. Also man muss zuerst einmal schauen, okay, gibt's überhaupt Abnehmer dafür? Gibt's Leute, die das gerne spielen oder gerne machen? Also mache ich eben, wie schon erwähnt, diese kleine Conventions-Tour und schaue einmal, kriege ich die Auflagen, die ich gedruckt habe, überhaupt an? Muss ich vielleicht mit Gewinnspielen arbeiten oder muss ich vielleicht auch nach Deutschland hin und Werbung machen? Also es gibt in Zukunft sicher auch einen Online-Shop, aber da warte ich eben nur drauf und schaue, wie schaut's generell einmal aus in der Spiele-Community, wird das überhaupt gerne angenommen.
Aber das heißt, ab 19. kann man es bei dir zumindest vor Ort, je nachdem auf welche Veranstaltung du dann sein wirst, dann kaufen?
Genau. Also das PDF dazu ist dann auch auf itch.io zum Beispiel oder DriveThruRPG zum Kaufen. Aber es gibt eben dann auch die gedruckte Version, die gibt es dann auf den Conventions.
Und was ist das dann für ein Produkt, was du heute launchst?
Heute ist ein, sagen wir, Starter-Kit für Candela Obscura. Mhm. Also das ist jetzt wirklich mit der Erlaubnis von Darrington Press, da gibt es eben diese Community-Guidelines, wo man extra Content schreiben darf, aber da gibt es ganz bestimmte Regeln, wie man damit umgehen darf mit dem bereits vorhandenen Material. Und was ich heute da eben vorstelle, ist dann so ein Starter-Kit, wo man eben bereits fertige NPCs hat, fertige Charaktere, ein fertiges Lighthouse, das man dort braucht, also ein Hauptquartier sozusagen. Und eben, man kann dieses kleine Buch dann nehmen, kann sich den Quick Start Guide besorgen, der gratis zum Downloaden ist von Darrington Press und kann dann innerhalb von einer halben Stunde damit anfangen, schon zu spielen, ohne sich das große, fette Rulebook zu besorgen.
Also so wie die Schnellstartregeln von Cthulhu oder ähnliches, was es gibt.
Genau, also es gibt 4 NPCs, die dabei sind und eben ein Hauptquartier und das braucht man, um das Spiel richtig zu starten. Und dann gibt's eben auch, was in Zukunft kommen wird, Missionen, die man kaufen kann, vor allem auf PDF, weil die Missionen werden 2 bis 3 Seiten sein. Und das ist eben das Wichtigste daran, dass man wirklich nur mit diesem kleinen Heft und mit dem gratis Quick Start Guide das Spiel auch genießen kann, ohne jetzt 50, 60 Euro für das große Regelbuch auszugeben.
Das heißt aber, dass dieses Quickstart-Kit du verlegst in dem Sinn als Unternehmerin.
Genau, also das wird über Cursed Inc. also verlegt und kann man eben jetzt schon auf itch.io und DriveThruRPG kaufen und ist jetzt auch gerade gestern nur rechtzeitig gedruckt worden in einer ganz kleinen Auflage jetzt einmal für 50 Stück, weil eben Candela Obscura in Österreich noch gar nicht richtig verbreitet ist. Also da schauen wir jetzt einmal, willst du das spielen? Und schauen einmal, ob wer anbeißt.
Wie bist du eigentlich auf die Cursed Inc. gekommen? Als Firmenname. Ist ja doch ein bisschen abstrakt. Also selbst die Rollenspielfirma ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich.
Ja, also der Name selbst ist eben dadurch gekommen, dass ich alles Mögliche mit Tinte mache. Ich schreibe immer nur analog, also ich kriege keinen Handkrampf, wenn ich einmal irgendwo was unterschreiben muss. Und man sieht es jetzt so leider nicht, aber auf meinem Hoodie, das Logo, da ist ein Oktopus drauf, wo man natürlich auch gleich an Tinte denkt. Und ich empfinde es immer als Beleidigung, wenn man mich normal nennt. Und findet, aber ich bin selbst vielleicht ein bisschen verflucht. Ich bin furchtbar tollpatschig. Ich bin gerade vorgestern wieder gegen eine zugemachte Fenstertür gerannt.
Habe ich gelesen, ja.
Und generell ist das Leben halt kein Ponyhof. Und hin und wieder fühlt man sich einfach so, wie wenn einem irgendwer verflucht hätte. Und das heißt aber nicht, dass man das Leben nicht trotzdem genießen kann und nicht mit dem Tintenfass, das man bekommt, nicht auch was anfangen kann. Also habe ich mir gedacht, so Cursed Inc., so ein bisschen verfluchte Tinte benutzen, um zu spielen und Spaß damit zu haben, ist eigentlich so ein Lebensmotto, das eigentlich für mich ganz gut passt.
Wie ist das, du schon angemerkt hast, du bist ja dann im Laufe des Jahres auf unterschiedliche Veranstaltungen, du hast gesagt, die Comic-Con wahrscheinlich in Wels wirst du sein, Comic-Con Wien vielleicht auch?
Da habe ich tatsächlich mich noch nicht angemeldet, aber ich versuche auf der RoyalCon zu sein, die jetzt das zweite Mal dann stattfindet. Also ich glaube, die Comic-Con Wien ist noch ein bisschen zu groß und auch wahrscheinlich ein bisschen teuer von den Standplätzen her. Aber die kleinen, feinen Cons werden jetzt einmal zu Anfang angepeilt und dann schauen wir mal, wie es läuft.
Ja, LastCon ist sowieso ganz wichtig, zweitägig, die RoyalCon auch zweitägig. Gibt es irgendwas, wo du sagst, okay, wann das alles aufgeht, wie es du vorstellst, was wäre so der Plan für die nächsten 1 bis 3 Jahre? Oder sagst du, das lässt es einmal gehen, weißt es einmal ab und schaust, was jetzt die nächsten Monate bringen werden?
Also der Plan, wenn ich sehr viel Glück habe, wäre natürlich, dass ich irgendwann einmal von nur Spiele schreiben oder nur vom Schreiben leben kann. Das wäre the dream, weil für mich gibt's nichts Schlimmeres als einen 9-5 Office-Job. Also ich habe so viel Respekt vor Menschen, die jeden Tag im Biller Dosen stapeln oder im Büro sitzen und nur tippen oder die wirklich jeden Tag Schicht arbeiten gehen, wie zum Beispiel mein Bruder. Also ich könnte das nicht, nicht weil, also körperlich wäre das für mich einfach auch nicht möglich, weil ich ja chronische Krankheiten habe, da muss man jetzt natürlich nicht drüber reden, aber ich habe totalen Respekt vor diesen Menschen und habe mir aber dann auch gedacht, wenn die dann einmal eine Auszeit brauchen, dann komme vielleicht ich ins Spiel und kann vielleicht mit meinen Spielen ein bisschen eine Auszeit eben geben. Und es müssen ja keine Reichtümer sein. Ich will jetzt keine Millionen Euro verdienen damit, sondern ich will einfach nur mein Homeoffice, meine Wohnung, meine Katze finanzieren und vielleicht hin und wieder mal auf Urlaub fahren. Aber das wäre das Ziel, dass das irgendwann einmal eben gerade so viel abwirft, dass es sich zum Leben dann lohnt.
Weil du vorhin gemeint hast, Streitwerkstatt, wie oft findet es statt im Jahr oder wie lange dauert der Kurs? Ist das einmal am Abend oder ist es fortlaufend oder wie kann man sich das darunter vorstellen? Weil da haben unterschiedliche Leute sehr unterschiedliche Perspektiven, was das sein kann oder sein wird.
Genau, also der Wissensturm hat mich da eben engagiert mit Werkverträgen immer wieder. Es gibt 4 Kurse fix im Jahr. März und September, Oktober sind immer die, wo die Einsteigerkurse losgehen. Das ist meistens dann ein Intensivwochenende, wo man eben schaut, okay, wie kann man Figuren entwickeln? Wie kann man gute Atmosphäre generieren? Wie kann man einen Spannungsbogen aufstellen? Oder was gibt's denn überhaupt für Genres? Wofür sind denn meine Geschichten überhaupt geeignet? Oder das Gute ist, das Schreiben ist ein Handwerk, das kann man lernen. Also wenn man sich jetzt die Frage stellt, sind meine Geschichten genug, gut genug, um sie zu veröffentlichen, sage ich immer, ja, kann man lernen. Und es gibt aber auch etwas, das nennt sich Romanbegleitung. Es fängt immer am Anfang des Jahres an, im Januar, und ist dann immer einem Samstag im Monat, wo man wirklich sagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen ein Projekt mit und arbeiten dann einen Monat dran und kommen dann beim nächsten Mal und sagen, du Sonja, da passt irgendwas nicht, irgendwo hackelt's, können wir mal schauen, was das sein könnte. Also da gibt's auch wirklich eben bei der Romanbegleitung die Stories und die Geschichten, die die TeilnehmerInnen mitnehmen und dann wirklich fragen, wie kann man das verbessern?
Gibt's irgendwas, was wir jetzt nur vergessen haben oder sagst, okay, das willst du noch mitteilen oder anders gesagt, wann irgendwer interessiert daran ist, am Schreiben, am Spiele, Designen oder ähnliches, irgendwelche Tipps und Tricks oder gerade für Anfänger, was weißt du, wo die ersten Hürden sind oder was von der Überlegung her, trauen wir das zu, so wie du gesagt hast, das mit dem Veröffentlichen, irgendwas in der Richtung?
Ich sage immer, ich bin die schwere Route gegangen, weil ich habe mir immer alles selbst gesucht. Also ich habe während der Studienzeit schon nach Schreibkursen gesucht, weil ich mir gedacht habe, okay, nur diese Schreibbücher, das ist mir zu theoretisch. Schauen wir mal, was wirklich die Leute machen, die ja veröffentlicht sind. Oder wie schaut's aus? Man kann D&D natürlich nicht spielen, ohne andere Leute mitzuhaben. Also man muss alles einfach ausprobieren und man braucht einfach Zeit dafür. Man schreibt ein Buch nicht in 2 Wochen, sondern das ist ein Großprojekt. Man muss Geduld haben. Man kann wirklich auch lernen und sollte auch lernen, weil der erste Entwurf ist immer nicht gut. Also das ist ein Naturgesetz. Der erste Entwurf wird niemals veröffentlicht, weil irgendwann ist man betriebsblind. Und das soll aber die Leute nicht frustrieren. Darum eben auch der Playtest von The Tavern Keeper, weil okay, die Story steht, die Regeln stellen halbwegs, aber ist es auch wirklich spielbar? Also darum wirklich sich mit ein paar Freunden zusammensetzen oder eben schauen, ob man das irgendwo jetzt im Würfelkommando oder beim Game & Dine anfragen kann, darf ich das ausprobieren, um zu schauen, funktioniert das auch. Also Schreiben und Spiele spielen oder Spiele schreiben Hört sich jetzt nach einem einsamen Job an, ist es aber nicht. Man hat sehr viel mit der Community zu tun, man hat mit den LeserInnen sehr viel zu tun. Man gibt Feedback, man kriegt Feedback. Und jedes Mal, wenn es heißt, man, die Geschichte war voll cool und voll super und wir haben einen Spaß gehabt, davon kann man jetzt zwar nicht essen, aber natürlich ist es die Motivation, um weiterzumachen.
Eine abschließende Frage habe ich noch, und zwar bezüglich vom Schreibkurs. Gibt es da einen Anteil da, also bei der Schreibwerkstatt ist es ja oft so, dass ich das verstanden habe, im Sinne von, ja, man lernt halt im Prinzip ein bisschen Grammatik, ein bisschen Rechtschreibung, natürlich kontrolliert das gegenseitig, ein bisschen lernt Geschichten zu konstruieren, auf was man aufpassen muss, aber es geht ja oft auch einher, dass man sagt, man muss sich oder man sollte sich für die Plausibilität der Geschichte gewisse Hintergrundrecherche machen. Ist das Teil einer Schreibwerkstatt bei dir oder nicht?
Es ist sogar ein großer Teil. Also es gibt erfahrungsmäßig keine pingeligeren Leute als LeserInnen von historischen Romanen. Also wenn wirklich historischer Roman draufsteht, dann wollen die, die das lesen, auch wirklich Authentizität haben und suchen dann sogar teilweise nach Fehlern. Aber im Prinzip steht später Roman auf diesem Cover. Das heißt, es muss nicht alles perfekt sein. Mir ist das zum Beispiel passiert, eben mit meinem ersten Roman. Das ist ein Regionalkrimi, der in Linz angesiedelt ist, in Urfa. Und ich habe zu wenig recherchiert, das muss ich wirklich zugeben. Und da hat mich dann auch eine Leserin darauf angesprochen. Ich habe mit Kommissarin gearbeitet und die gibt's einfach in Österreich nicht. Wir haben Inspektoren, aber ich habe dann Kommissar und Kommissar und Kommissar geschrieben, weil ich einfach vom Fernsehen und anderen Büchern beeinflusst war. Hat aber der Geschichte selbst und der Spannung und dem Spaß keinen Abbruch getan. Aber wenn es natürlich jetzt Leute gibt, für die das wichtig ist, natürlich gibt es dann eine 2-Sterne-Bewertung und auch verdient. Und das ist mir trotzdem dann sehr, jetzt sagen wir nicht auf den Magen geschlagen, aber ich habe mitbekommen, okay, wenn ich wirklich jetzt mit echten Schauplätzen oder so arbeite, muss ich wirklich auch mehr Recherche machen, um dann auch wirklich gut anzukommen. Bei Fantasy-Büchern ist es jetzt so, wenn es Urban Fantasy ist, mit zum Beispiel London als Hintergrund und du hast Fantasy, hast du zwar die ganzen Orte in London, aber kannst mit Fantasy spielen, wie du willst. Wenn wir in die High Fantasy gehen, oder Science Fiction, in ganz andere Welten, da wird's noch pingeliger, weil dann muss man als Autorin selbst schauen, ich muss eine ganze Welt entwickeln. Da gibt's physikalische Gesetze, da gibt's Magiegesetze, da gibt's Regeln, da gibt's politische Systeme. Also das ist dann ein Großprojekt, wo man wirklich sagt, die Leute, die dieses Buch kaufen, wollen da natürlich dann auch eintauchen und die merken dann, wie viel Herzblut da drin steckt oder ob jetzt jemand gesagt hat, ja, das ist halt so wie bei Herr der Ringe, da gibt's ein Schloss und Ding und so und so. Ich meine, Mittelerde ist ja eine riesen Welt. Die kann man nicht so einfach kopieren und sagen, so, da hauen wir die Leute jetzt rein und das ist ungefähr so und so wie in Gondor. Da kommen die Leute ja drauf. Also es lohnt sich immer zu recherchieren und auch selbst sich Regeln aufzustellen. Aber es gibt die sogenannten Bauchschreiber und es gibt die, die unbedingt einen Plan brauchen, von A bis Z, alles durchgeplant. Es gibt eine Mixtur. Egal wie man schreibt, man soll Spaß dran haben, aber es ist trotzdem auch eine Arbeit. Und man braucht halt Zeit. Die meisten Leute glauben, es geht schnell, aber man hat halt auch immer wieder mal einen Durchhänger, wo man sagt, na, heute will ich diese Geschichte einfach nicht sehen. Und dann hat man wieder mal einen Motivationsschub, wo man sich denkt, haha, schön, jetzt habe ich diesen Plotpoint hinter mich gebracht und der ist gut gelungen. Wie gesagt, üben, 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 üben. Und vielleicht ein Pro-Tipp bei Testlesern, nicht die Familie und Freunde fragen, weil die wollen einem ja nicht wehtun. Also die sagen dann, ma, voll super, dass du das geschrieben hast und das ist voll spannend. Aber das ist dann eine Kritik, die zwar ja super ist, aber es sollten wirklich Testleser sein, die mit dem Vorschlaghammer kommen und sagen, da ist ein Logikfehler, da ist ein Logikfehler. Der Charakter, den hast du vorher anders benannt, weil sonst tut es der Geschichte ja natürlich weh.
Wunderbar, dann sage ich danke für die Zeit und für die Einblicke und wünsche dir noch viel Erfolg mit deinen Projekten.
Ich sage danke für die Einladung.